Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Michael Lopez und ich spreche heute mit Professor Dr. Monika Köppel-Turiner, Direktorin von Eco Austria und Wirtschaftswissenschaftlerin, über das österreichische Pensionssystem und den europäischen Vergleich. Schönen guten Morgen, Frau Professor, und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, beim Materie-Podcast mitzumachen. Wir sprechen heute über Pensionssysteme in Europa, insbesondere natürlich in Österreich. Und Sie haben eine über 300 Seiten lange Studie gemacht und veröffentlicht, wo Sie ausgewählte europäische Staaten und deren Pensionssysteme vergleichen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
Gehen wir direkt rein. Ich möchte mit einer Anekdote beginnen aus der letzten Nationalratssitzung, wo der Clubobmann Wöginger von der ÖVP sich vorne hingestellt hat und gesagt hat, sinngemäß, kein direktes Zitat, das österreichische Pensionssystem ist super, er möchte nicht mit Deutschland tauschen, wir können froh sein und stolz sein auf das österreichische Pensionssystem. Wie sehen Sie das?
Das benötigt wieder eine differenzierte Antwort. Was wir in der Studie zeigen, ist unter anderem, dass das Pensionssystem in Österreich tatsächlich sehr wohl großzügig ist. Und da hat der Herr Wöginger recht, wenn man das auch insbesondere mit Deutschland vergleicht, denn die sogenannten Ersatzraten in Österreich spüren höher sind als in Deutschland. Das hat allerdings zur Folge, dass unser System auch sehr, sehr teuer ist im internationalen Vergleich. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wäre es möglich, diese Ersatzraten, diese Großzügigkeit ohne diese enormen Belastung für das Budget zu erreichen und gezeigt haben, dass es sehr wohl möglich ist. Darum geht es im Wesentlichen in dieser Studie. Also man kann auch ein altes Zitat von Hannes Androsch hier nehmen, die Pensionen sind sicher, aber dann ist das Budget nicht. Und darum geht es am Ende des Tages. Die Pensionen sind großzügig, die werden aber künftig auch sinken. Darüber können wir auch noch reden, warum es der Fall ist. Und die sind aber gleichzeitig sehr teuer. Und die Frage ist, geht es nicht besser?
Sie beginnen die Studie relativ am Anfang direkt mit einem Drei-Säulen- bzw. Fünf-Säulen-Modell. Können Sie ganz kurz erklären, was es mit dem Drei-Säulen-Modell oder dem Fünf-Säulen-Modell der World Bank, wenn ich mich richtig erinnere, auf sich hat?
Ja, also es gibt verschiedene Klassifikationen, wie man über Pensionen sprechen kann. Ich würde vielleicht hier einfach das nehmen, was eigentlich den allermeisten Menschen, glaube ich, was sagt. Das ist das Drei-Säulen-Modell, in dem wir sagen, dass es eine erste Säule gibt, die staatlichen Säule, die im Normalfall nach sogenanntem Umlagenprinzip funktioniert. Es ist nicht überall so, aber es ist meistens so. Dann haben wir die betriebliche Säule, das ist die zweite Säule, wo es darum geht, dass die Arbeitnehmer und Arbeitgeber irgendwie eine Vereinbarung haben, manchmal ist es verpflichtend, manchmal nicht, wo Teil der Löhne der Arbeitnehmerinnen in einem betrieblichen Pensionsfonds angelegt werden. Und die zweite Säule hat eben dieses Merkmal, dass es in vielen Ländern auch ein Teil der Kollektivverträge ist oder sogar verpflichtend für Arbeitnehmerinnen. Und dann haben wir die dritte Säule. Unter das verstehen wir an sich alles, was individuelle Vorsorge betrifft. Das können einfach ganz normal ETFs sein, dass es sich jeder für sich alleine kauft. Oder das können auch spezielle Programme sein, die es in manchen Ländern gibt und auch in Österreich, wo es ein bisschen einen Anreiz geben soll, in diese Produkte reinzuzahlen, wie zum Beispiel die eben prämienbegünstigste Zukunftsvorsorge ist eine dieser Art der Produkte in Österreich.
Und jetzt ist das österreichische System laut dem Bericht von Ihnen eine kleine Besonderheit, weil es sich nicht eins zu eins in das Drei-Säulen-System integrieren lässt, beziehungsweise man braucht da ein bisschen Verrenkung, um das österreichische System in das klassische OECD-Drei-Säulen-System
einzubringen. Ja, OECD, ne? Ja, das ist richtig. Die OECD unterscheidet eben zwischen ersten und zweiten Säule des Systems ein bisschen anders, als was ich hier gerade erklärt habe. Und zwar die erste Säule nach der OECD-Klassifizierung ist eine Art Grundsicherung für alle. Das wäre in Österreich die Ausgleichszulage. Während die zweite Säule quasi bereits die einkommensabhängige Säule ist und die kann auch eben privat oder Umlagesystem oder eben kapitalgetriggert sein. Aber ich glaube, das ist eine relativ technische Diskussion. Warum wir das in der Studie betrachten, ist die Tatsache, dass es Länder gibt, die an sich keinen steuerfinanzierten anders, keinen einkommensfinanzierten Umlagesystem haben. Das ist der klassische Beispiel eben Dänemark, wo eigentlich die einzige steuerfinanzierte oder budgetfinanzierte Säule ist diese Mindestpension. Und die ist für jeden Dänen gleich. Das ist vergleichbar mit einer Ausgleichszulage in Österreich. Und alles darüber hinaus ist eben nicht nach Umlagesystem organisiert, sondern kapitalgedeckt. Deswegen müssen wir diese technische sozusagen Auseinandersetzung mit dem Modell in der Studie vornehmen. Ich glaube, für einen Otto-Normalverbraucher ist es wichtig zu verstehen, dass es eben diese Unterschiede gibt und dass zum Beispiel, dass es eine staatliche Säule gibt, bedeutet auch nicht automatisch, dass sie nach Umlagesystem funktionieren muss, sondern es gibt sehr wohl Länder, die auch im Rahmen des staatlichen Systems kapitalgedeckte Pensionsvorsorge haben.
Heißt, den dänischen Staat kommt das System günstiger, weil sie weniger staatlich quasi zuschüssen müssen, als Österreich das muss, oder?
Das ist auch natürlich eine Schlussfolgerung aus unserer Studie, aber es hat grundsätzlich eben damit zu tun, dass die Absicherung im Alter im großen Teil durch kapitalgedeckte Vorsorge erfolgt. Es gibt nur eine Art Mindestpension, beziehungsweise auch eine Pension für Personen, die gar keine Mittel sonst haben, eine Art Sozialabsicherung zusätzlich drauf, die steuerfinanziert sind. Und es gibt darüber hinaus kein Umlagesystem. Es ist alles im Rahmen von Pensionsfonds organisiert. Das ist ganz anders als in Österreich, weil in Österreich, wir haben zu einem eben die Mindestabsicherung im Alter, das ist die Ausgleichszulage, aber auch das, was wir darüber hinaus erarbeiten für unsere Pensionen, es erfolgt grundsätzlich im Umlagesystem. Und das ist tatsächlich teurer, denn wir haben aufgrund der demografischen Entwicklung einfach immer weniger Beitragszahler, immer mehr Pensionistinnen, die immer länger in Pension sind. Und das ist auch der Grund, warum man mit steigenden Kosten in der Zukunft rechnet. Und darüber hinaus gibt es noch einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen österreichischen System und System beispielsweise in Dänemark, aber auch in vielen anderen Ländern, die ihre Pensionen schon vor einigen Jahren umgestellt haben, aufgrund der demografischen Entwicklung, ist sogenannte Leistungswertung versus Beitragsorientierung. Das möchte ich ganz kurz erklären. Das ist ganz
Bitte, ja.
wichtig für diese Diskussion. In Österreich haben wir ein System, der leistungsorientiert ist. Es ist so, dass es einen Staat eine Zusage gibt für eine gewisse Pensionshöhe. Und wenn diese Höhe nicht durch Beiträge erreicht werden kann, dann muss der Staat zuschießen, weil er eben dieses Versprechen abgegeben hat. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder aus dem Budget zuschießen müssen, weil einfach die Beiträge, die die Arbeitnehmerinnen zahlen, nicht ausreichen, diese Pensionsversprechen zu bedienen. In vielen anderen Ländern ist es anders organisiert, beispielsweise in Schweden. Dort gibt es auch Umlagesystem, aber da ist beitragsorientiert. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen zahlen Beiträge ein und die Höhe der Pension variiert je nachdem, wie viele Beiträge eingezahlt worden sind. Das heißt, da muss man per Definition nichts zuschießen, kann allerdings natürlich resultieren in niedrigeren Pensionen. Das ist nicht der Fall in Schweden, aber es kann der Fall sein. Und sozusagen Teil des Risikos liegt bei den Pensionistinnen. Aber das ist ein System, das eigentlich inzwischen populärer ist, beziehungsweise meisten Länder so ein System haben, weil es einfach viel, viel mehr Sicherheit für das Budget auch gibt.
Wann hat Schweden das umgestellt auf dieses System? Also die hatten ja wahrscheinlich das nicht schon immer, sondern.
Nein, die hatten es nicht immer so. Es ist so, dass ungefähr bis Mitte der 90er Jahre hatte Schweden ganz, ganz ähnliches System wie Österreich, wie mit eigentlich de facto nur diesen Umlagekomponent und die Leistungsorientierung, das heißt eine fixe Zusage der Pensionshöhe. Und im Rahmen der Reformen in der Mitte der 90er Jahre wurden mehrere Elemente des Systems umgebaut. Einerseits eben das bereits erwähnte Beitragsorientierung wurde eingeführt. Es würde Pensionseintrittsalter an sich abgeschafft. Es gibt eine flexible Möglichkeit, ohne jetzt einen gewissen Alter erreichen zu müssen, mit Zuschläge und Abschläge. Und das dritte Element, das ganz, ganz wichtig ist, ist, dass sogar so in der Rahmen der ersten Säule, also der staatlichen Säule, Teil der Pensionsbeiträge in kapitalgedeckte Verfahren eingelegt wird. Das heißt, nur Teil wird im Umlagesystem umverteilt und ein Teil wird in einem individuellen Pensionskonto angelegt. Und das führt dazu auch, dass die Kosten künftig ein bisschen geringer sind, weil dieses Geld kann sozusagen arbeiten und den Personen später zugutekommen. Und das ist im Rahmen der ersten Säule. Das ist anders als zum Beispiel in den Niederlanden oder Dänemark, wo eben insbesondere die zweite Säule diesen großen kapitalgedeckten Komponenten hat.
Jetzt wird hier in kleineren Kreisen, aber ich glaube, sie werden immer größer, auch ab und zu mal über eine Aktienpension gesprochen. In Deutschland findet die Diskussion auch statt. Und ich nehme es so wahr, dass in beiden Ländern recht schnell Panik ausbricht, wenn man das Wort Aktienpension verwendet, weil es sei ja so unsicher. Und was ist, wenn es einen Börsencrash gibt, sind dann alle Pensionen futsch auf alle Ewigkeiten. Ich glaube, man kann da Entwarnung geben und sagen, es ist nicht so. Und warum ist es denn nicht so? Weil es ja nicht nur eine Aktienpension gibt, sondern eben auch noch eine weitere Säule, beziehungsweise zwei weitere Säulen. Und die Kritiker von Aktienpensionen stürzen sich dann immer nur auf die eine Säule. Und selbst da ist es doch so, dass eine Krise, die den Aktienmarkt erschüttert, in der Regel eine einmalige Krise ist und im schlimmsten Fall passiert was, es muss einmal Geld zugeschossen werden. Und in Österreich muss jedes Jahr ein Milliardenbetrag zugeschossen werden, um die Pensionen überhaupt finanzieren zu können.
Ja, völlig
Habe ich das
richtig.
Halbwegs
ja,
richtig?
Ja, völlig ja. richtig. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Erstens, was mich sehr irritiert, ist das Wort Aktienpension. Das ist natürlich, das haben Sie nicht jetzt erfunden, weil das wird einfach so transportiert. Wenn wir uns anschauen, in welchen Produkten die Pensionskassen anlegen in Dänemark, Niederlanden, Schweden, dann sehen wir, dass es eigentlich sehr, sehr geringer Anteil an Aktien ist und der ist sogar geringer als in Österreich in vergleichbaren Produkten. Das liegt daran, dass es hier einfach Regelungen gibt und die Pensionskassen natürlich auch zum Teil relativ konservativ anlegen müssen, um dieses große Risiko nicht angehen zu können. In Dänemark ist das so organisiert, dass eigentlich jedes Fonds quasi zwei Fonds hat. Einer ist zur Absicherung, ein Hedgefonds, wo es wirklich konservativ angelegt wird und nur ein geringer Teil wird in riskantere Produkte gelegt, sodass man auch eine gewisse Rendite erzielen kann. Also das Wort Aktieninspektion ist schon mal etwas, was Angst macht, aber da muss man auch verstehen, dass Aktien nur ein sehr, sehr geringer Teil dieser Anlagestrategien sind. Der zweite Punkt dazu ist, wie Sie richtig sagen, Börsencrashes kommen und gehen. Es ist allerdings auch so, dass Wirtschaft sich generell auch manchmal schlecht entwickeln kann, weswegen wir auch im staatlichen Umlagesystem Probleme bekommen, wenn zum Beispiel zu wenig Beiträge reinkommen, weil das Lohnniveau sinkt oder gibt es viele Arbeitslose. Also es ist nicht so, dass Wirtschaftskrisen nur die kapitalgedeckte Vorsorge treffen. Aber natürlich in der Tat ist es so, dass sie sich normalerweise innerhalb von kürzester Zeit erholen. Und wir haben auch die Daten verglichen. Im internationalen Vergleich ist es so, dass zum Beispiel Dänemark und Niederlande haben über Jahre enorm hohe reale Renditen erwirtschaftet. Es gab einzelne Krisenjahren. Aber sie haben sich erholt und wenn wir das Realperformance der dänischen Pensionskassen der letzten 20 Jahre anschauen, war es im Schnitt mehr als 4% real. Das hat dazu geführt, dass die Wert der Pensionen sich mehr als verdoppelt hat in diesem Zeitraum, obwohl natürlich in einzelnen Jahren möglicherweise auch negative Renditen erzielt worden sind. Und der dritte Punkt, und ich glaube, der ist auch ganz wichtig zu verstehen, es gibt in allen Ländern, die auf diese Komponente setzen, Absicherungsmechanismen. Denn es kann tatsächlich passieren, eine Situation, die besonders blöd für einen künftigen Pensionisten ist, ist, wenn eine solche Krise direkt vor der Pensionierung passiert. Weil wir gehen davon aus, klar, übernächstes Jahr wird sich das erholen, aber wenn du gerade kurz vor der Pension stehst, dann hast du natürlich tatsächlich ein Problem. Und deswegen gibt es Sicherungsmechanismen genau für solche Fälle. Beispielsweise Verpflichtung, dass kurz vor dem Pensionierungsalter dürfen die Pensionskassen nur mal sehr konservativ anlegen, um eben diese Risiken zu minimieren. Zweiter Sicherungsmechanismus, das vorkommt beispielsweise in Schweden, ist, dass der Staat hat in einer solchen Möglichkeit eben die Möglichkeit, mit dem Umlagesystem ein bisschen zu schrauben und sagen, okay, der kapitalgedeckte Komponente ist jetzt gesunken. Das heißt, ich muss diese Kohorte der Menschen jetzt ein bisschen mehr einzahlen in das Umlagesystem. Konsequenz davon ist, wie Sie richtig sagen, dass man hier für eine Weile staatlich einen Minus erwirtschaftet, aber das ist eben vorübergehend, während das in Österreich zum Beispiel eben jedes Jahr passieren muss. Und natürlich im allerschlimmsten Fall gibt es ja noch die Möglichkeit von Bailouts, das heißt dann tatsächlich staatlichen Rettung von den Pensionskassen. Allerdings, da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man das nicht sozusagen vorab in dieser Form diskutiert, weil natürlich das führt zu einem ganzen klassischen Moral Hazard. Wir erinnern uns an die Bankenkrise des Jahres 2009. Das ist eine vergleichbare Geschichte. Wenn ein Anleger davon ausgeht, dass er in der Zukunft gerettet wird, dann kann es natürlich ein riskanteres Verhalten von ihm verursachen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man solche Mechanismen nicht diskretionär verwendet, dass man nicht verspricht Bailouts, sondern etwa wie in Schweden ist das ein Automatismus, das eingreift, der vorher schon politisch definiert worden ist, wann diese Art von Zuschüsse überhaupt möglich sind, um eben diese Situationen zu vermeiden.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zu den risikoreicheren Paketen und den weniger risikoreichen Paketen der, in meinen Worten, Aktienpension. Und da begebe ich mich jetzt in gefährliches Halbwissen. Ist es in Schweden oder in Dänemark nicht so, dass es eine Form von Staatsanleihen sind, die Pensionen sichern, also ein Paket von staatlichen Unternehmen, die eben deswegen relativ stabil sind, weil sie erst dann ins Wanken geraten, wenn der ganze Staat ins Wanken gerät. Ist das so?
Ja, nein. Also es ist so, dass in diesen Ländern gibt es verschiedene Fonds. In Dänemark gibt es eine ganze Menge Fonds, die sind grundsätzlich privat, die sind natürlich reguliert. Und das ist auch Clou der Geschichte, auch einer der größten Schlussfolgerungen aus unserer Studie ist, dass diese Regulierung der Pensionskassen eine enorm wichtige Rolle spielt in dem, wie sie danach performen und sozusagen was man damit erreichen kann. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. In Dänemark dürfen die Pensionskassen grundsätzlich relativ frei investieren. Sie dürfen auch sehr viel in Ausland investieren. Aber eben dadurch, dass sie eben diese zwei Komponente haben, Teil ist konservativ angelegt und Teil ist sogar auf höhere Rendite angelegt. Aber das ist relativ geringer Teil, mit dem man ein bisschen, sagen wir mal, spekuliert. Und das hat eben enorm gut performt in der Vergangenheit, weil es ist eine gute Balance zwischen Absicherung und Rendite. In Österreich hat man es probiert, anders zu lösen, indem man gesagt hat, na gut, wir dürfen nicht eine Situation zulassen, wo die Pensionisten überhaupt irgendwann einmal was verlieren. Deswegen hat man, wir haben nämlich auch kapitalgedeckte Komponente in Österreich, die sind sehr unpopulär. Nicht zuletzt deswegen, weil sie einfach nicht so gut performen. Warum sie nicht gut performen? Weil man eingeführt hat eine Regel, dass man eine Kapitalgarantie den Pensionistinnen geben muss. Das hat dazu geführt, dass die Anlagestrategien sehr, sehr, sehr konservativ waren und eigentlich über die Jahre viel, viel schlechter als in anderen Ländern. Und in den Jahren, wo es tatsächlich sogar mit sehr konservativen Anlagen an Geld verloren worden ist, musste die Pensionskasse natürlich dann auch irgendwas noch zuschießen. Es gibt auch sehr strenge Regulierung in der dritten Säule in Österreich, was die Länder betrifft, in denen man investieren darf. Es ist im Wesentlichen nur erlaubt, in Österreich zu investieren. Und das ist aus ökonomischer Sicht auch nicht gut, weil da kann die Pensionskasse nicht sagen, okay, hier gibt es gute Möglichkeiten, hier wachsen die Unternehmen schnell, in die soll ich investieren, sondern ich bin gezwungen, in Österreich zu investieren. Und das sozusagen eben auf systematisch einfach schlechte Ergebnisse erzielt hat. Das heißt, da muss man wirklich sehr gut überlegen, wie man eben diesen Balance zwischen Risiko und Absicherung garantiert. Allerdings eben so wenig wie möglich regulieren und den Pensionen, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, um diese Sicherheit zu geben, aber eben den Pensionskassen die Hände nicht so dermaßen zu binden, dass sie dann auf einmal am Ende des Tages keine Rendite für die Pensionistinnen erwirtschaften können. Und das war auch das Ziel unserer Studie, um eben diese Regelungen in verschiedenen Ländern uns anzuschauen, wie es dort organisiert ist. Und es ist sehr, sehr bunt und unterschiedlich, mal mehr staatlich, mal eigentlich privat. In den Niederlanden ist auch sehr, sehr spannender Case, weil zumeist eine Pensionskassen werden dann sozialpartnerschaftlich organisiert, sie werden durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebervertreter gemeinsam gemanagt und sie setzen dort die Regeln für die Pensionskassen. Also es gibt viele Modelle, die man sich für Österreich anschauen kann.
Und Österreich hat jetzt den großen Vorteil, man muss das Rad nicht neu erfinden, man kann einfach auf andere EU-Staaten schauen und sich ein gutes Beispiel nehmen, zum Beispiel eben die skandinavischen Länder und vielleicht auch die Niederlande und schauen, wie die das machen.
Völlig richtig, das war genau unsere Aufgabe bzw. unser Ziel, um eben eine Art Enzyklopädie oder Kompendium zu schaffen und mit guten Beispielen einfach aus anderen Ländern, wie man das besser machen kann.
Jetzt haben Sie vorher ganz kurz schon über die Demografie gesprochen. Das ist so ein Thema, an dem kommt man einfach nicht vorbei, wenn man über Pensionen im Allgemeinen spricht, weil es in Europa und jetzt mit Fokus auf Österreich einfach ein sehr, sehr großes Problem ist. Sie haben in Ihrer Studie direkt die allererste Grafik, die zu Österreich ist, aufgeführt. Und wenn man sich das anschaut, würde man sagen, Mensch, super. Und zwar geht es da um Lebenserwartung von Männern und Frauen, die Überlebenschancen von 80-Plus-Jährigen und so weiter. Und es geht alles nach oben mit Perspektive auf 2070. Wie gesagt, einerseits ist es super, die Leute leben länger, die Lebenserwartung geht rauf, sie sind im Alter gesünder und so weiter. Sorgt aber eben dafür, dass die Demografie kippt, weil die Geburtenrate zurückgeht oder nicht ausreichend ist und nicht genügend junge Leute nachkommen, um das Pensionssystem in, sage ich jetzt mal, 30 Jahren noch stemmen zu können. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es einen Kipppunkt bei der Demografie, ab dem das österreichische System zusammenbricht? Weil ich glaube, wir schießen jetzt schon oder in naher Zukunft ein Drittel des Staatsbudgets in Pensionen zu. Und es wird ja eher noch schlimmer als besser, wenn alles so bleibt.
Ja, also vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen. Diese demografische Prognose berührt auf einer Annahme, dass wir sehr viel Migration haben werden in der Zukunft. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen, denn wir haben eigentlich seit Corona niedrigere Geburtenraten als Sterberaten und das wird auch so bleiben. Nach jeder demografischen Prognose, die uns zur Verfügung steht. Das Einzige, was das System noch eben auf einer Seite der Arbeitskräfteangebot und auf der anderen Seite eben auch die Anzahlung in den Pensionen stabilisiert, ist die Migration. Und in dieser Prognose liegen ungefähr 30.000 Netto-Migration pro Jahr, jährlich mehr in Österreich, um eben überhaupt diese Stabilisierung hier zu erschaffen. Da stellt sich für mich auch mal die erste Frage, ob das angesichts der politischen Entwicklung überhaupt realistisch ist. Denn wir hören eher von den Parteien, die mit großer Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren in der Regierung sein werden, dass man nicht mehr Migration haben will. Das ist auch ein sehr, sehr heikles politisches Thema. Und das kann sehr gut sein, dass diese Prognose schon mal zuerst zu viel zu optimistisch ist, was die Demografie betrifft.
Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich diesen Teil der Studie durchgelesen habe, nämlich, dass sich die Verlässlichkeit des Pensionssystems, die auf Migration zum Teil fußt, ja ganz klar im Gegensatz steht zu den Positionen vieler Parteien, nämlich, dass wir weniger Migration wollen und brauchen. Also die beiden Sachen schließen sich ja fast schon aus, ne?
Völlig richtig. Und wir haben in der Studie auch einen Vergleich gemacht, wie würde denn die Bevölkerung Österreich aussehen, wenn wir gar keine Migration hätten. Dann würden wir innerhalb von einer relativ kurzen Zeit auf 6 Millionen Einwohnerinnen schrumpfen, im Vergleich zu 10 Millionen, die prognostiziert sind unter der Berücksichtigung der Migration. Da kann man auch sehen, wie hoch der Personen mit Migrationshintergrund oder Migranten in Zukunft sein muss und überhaupt das demografische System zu stabilisieren. Aber jetzt mal zu den eigentlichen Punkt. Kipppunkt, so kann man es natürlich nicht sagen. Also wie gesagt, kann ich nochmal den Hannes Andrusch zitieren und sagen, man kann natürlich weiterhin mit diesem System fahren. Die Frage ist nur, was kostet das dem Budget? Und das kostet, wie Sie richtig sagen, jährlich mehr und auch nimmt höheren Anteilen der Steuereinnahmen weg, um diesen fehlenden Beitrag zu finanzieren. Die wichtigste Frage aus ökonomischer Sicht ist das jetzt einmal eine sinnvolle staatliche Ausgabe oder nicht? Und da bin ich allerdings der Meinung, dass es in dem Sinne nicht sinnvoll ist, sondern das sind natürlich reine Konsumausgaben, das ist eine reine Umverteilung und es fehlt uns einfach im Budget Bildungsmittel, die wir für investive Ausgaben, für die Klimatransformation, für Bildung und für Innovationen bräuchten, die auch auf Dauer wirtschaftspolitisch sinnvoller wären, weil sie auch positive Effekte erzielen auf Wachstum und Humankapital und so weiter. Das heißt, die politische Frage, die ich stelle, das ist eine politische Frage, ist, wollen wir weiterhin so viel Geld für die Pensionen ausgeben oder sollen wir Geld für was anderes ausgeben und unser Pensionssystem demografiefit machen und einfach Teil dieser Ausgaben aus dem Budget wegzunehmen und durch andere Elemente zum Beispiel ersetzen, wie es eben in Dänemark der Fall ist. Dort ist die demografische Situation nicht viel besser. Es ist überall in Europa grundsätzlich nicht besser als in Österreich, aber aufgrund dessen, dass das staatliche System anders organisiert ist, gibt man von den staatlichen Mitteln einige Prozentpunkte von BIP weniger aus. Das entspricht mehr als 20 Milliarden Euro auf Österreich umgerechnet pro Jahr, die wir nicht ausgeben müssten, hätten wir das dänische Pensionssystem. Und 20 Milliarden kann man zweimal Bildung finanzieren in Österreich. Das ist das doppelte Bildungsbudget des Landes. Dann kann man zehnmal das Umweltbudget finanzieren, noch zehnmal vielleicht nicht, das sind 3, irgendwas Milliarden gewesen heuer. Das heißt, siebenmal das Umweltbudget wäre finanzierbar, wenn wir das dänische Pensionssystem hätten. Und das ist die wichtigste politische Frage für die kommenden Jahre.
Noch eine Rückfrage bei der Migration. Muss man da unterscheiden oder kann man das überhaupt modulieren zwischen qualifizierter Migration, also gut ausgebildete Fachkräfte und schlecht oder wenig gebildete?
Spannende Frage. Also in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass eigentlich alle Formen der Migration nach Österreich in den letzten Jahren positive fiskalische Effekte hatten. Wir haben eine Studie gemacht vor einigen Jahren, die haben wir heuer aktualisiert, auch unter der Berücksichtigung der vertriebenen Migration aus der Ukraine und gezeigt, dass eigentlich jegliche Formen der Migration waren in der Vergangenheit für Österreich gut, weil die Personen sind im Schnitt jünger, eben die brauchen nicht so viel Sozialleistungen und auch die niedrig qualifizierte Migration ist inzwischen dringend gebraucht am Arbeitsmarkt. Das ist schon die Zeiten längst vorbei, wo wir sagen, wir brauchen Fachkräfte, Mechatroniker, Industriearbeitnehmerinnen und so weiter. Nein, wir brauchen inzwischen jede Arbeitskraft, die uns zur Verfügung stellt, um Arbeitsangebot zu stabilisieren. Insofern ich weiß, werden in diese demografischen Prognosen Annahmen getroffen, die sich irgendwie an die Vergangenheit orientieren. Aber in Wahrheit brauchen wir jegliche Migration, die wir bekommen könnten. Und da muss man auch realistischerweise sagen, die wird ziemlich sicher nicht aus der EU sein, denn eben demografiebedingt sind andere EU-Länder in mindestens genauso großen Schwierigkeiten wie Österreich. Iberische Länder beispielsweise oder osteuropäische Länder eigentlich noch spürbar schlechter da. Daher, wir müssen darüber nachdenken, wie kriegen wir Arbeitsmigration aus anderen Teilen der Welt, die wir auch im Sinne der Bürokratie nicht im Wege stehen und deren Qualifikationen anerkennen und einfach hier weniger Hürden aufbauen.
Kommen wir noch zu einem absoluten Reizthema meinerseits, dem Pensionsantrittsalter. Der großartige Gerald Loacker, Gerald, falls du zuhörst, schöne Grüße, sagt ja völlig richtig, dass die Jahre, in denen man ins System einzahlt, immer geringer werden, weil logischerweise das Pensionsantrittsalter bleibt gleich. Die Leute studieren aber länger und sind länger in Ausbildung, somit ist die Anzahl der Jahre, in denen man ins System einzahlt, geringer als 1970. Und jetzt wird in der österreichischen Debatte, ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, das Pensionsantrittsalter mit einigen wenigen Ausnahmen nicht thematisiert, vor allem nicht von den politischen Parteien. Also es ist ein Thema, das in den Giftschrank passt. Und ich verstehe nicht, warum man der Bevölkerung nicht, also die politischen Parteien vor allem, abgesehen von den Neos, die politischen Parteien der Bevölkerung nicht einfach die Wahrheit sagen und sagen, wir werden vermutlich ohne ein höheres Pensionsantrittsalter nicht zurande kommen.
Ja, also ich kann Ihnen eine einfache Antwort geben, warum es nicht der Fall ist, weil das Medianalter eines Wählers oder einer Wählerin in Österreich bei 53 Jahren liegt. Das ist Medianalter. Das heißt, 50% der Wähler und Wählerinnen sind älter als das. Und das heißt, das sind sehr viele Menschen, die entweder jetzt in der Pension sind und vielleicht Angst haben, dass da sich bei denen was ändert oder kurz vor der Pensionierung stehen. Und das ist eigentlich die offensichtliche Antwort auf die Frage, warum das keiner thematisiert. Aber welche Konsequenzen es hat und vielleicht was auch sonst verschwiegen wird, ist vielleicht noch spannend. Da hat der Gerald Lorca natürlich recht. Wenn wir uns das ansehen, beispielsweise bei Frauen, die zahlen im Schnitt ungefähr 35 Jahre ein. Großteils in Teilzeit, wo wir wieder beim Thema Kinderbetreuung, Teilzeitarbeit sind, die ist zwar nicht heute im Vordergrund, aber soll man auch nicht vergessen, dass es der Fall ist. Und sie sind mindestens 26 Jahre in der Pension jetzt. Das heißt, sie sind nur einige Jahre kürzer in der Pension, als was sie eigentlich eingezahlt haben. Und das ist die Skala des Problems, von der wir sprechen. Ein ferner Lebenserwartung einer Frau liegt bei 86 Jahren, glaube ich, nach den neuesten Prognosen, die kommen in der Zukunft. Das heißt, das sind mehr als ein Vierteljahrhundert in der Pension. Und was Zweite, was noch eben verschwiegen wird in dieser ganzen Diskussion, ist das, womit ich angefangen habe, ist, dass unsere Pensionsausgaben sind bereits sehr hoch international, aber nach allen möglichen Prognosen, die uns vorliegen, die werden nicht jetzt dramatisch steigen. Also es gibt Länder, die viel, viel dramatischen Anstieg aufgrund der Demografie haben, als wir. Aber es wird verschwiegen, warum es denn so ist. Es ist dem so, weil unsere Pensionen eigentlich nur ein bisschen mit der Inflation angepasst werden. Die Reformen wurden schon in der Vergangenheit gemacht und Rest der Wirtschaft wird sich besser entwickeln, was dazu führt, dass in der Zukunft die Höhe der Pension eigentlich gemessen an Medianeinkommen viel, viel geringer sein wird. Weil im derzeitigen System ist es nicht vorgesehen, dass die Pensionen irgendwie mit dem Wirtschaftswachstum steigen oder mit der Lohnsteigerung, sondern lediglich an die Inflation angepasst werden sollen. Das heißt, in 20, 30 Jahren haben wir eine Situation, dass die Pensionistinnen eigentlich an Kaufkraft enorm viel verlieren, verglichen mit dem Rest der Bevölkerung. Und auch natürlich zum Teil greifen die vergangenen Reformen schon ein bei der Stabilisierung, etwa die Tatsache, dass wir bei der Frauenpensionsantrittsalter jetzt ähnlich sich was tut. Und das wird auch in der öffentlichen Diskussion verschwiegen und sagen, ja, die Ausgaben sind stabil, aber die Pensionsleistungen werden sinken, verglichen mit der Löhne und mit der Wirtschaftsentwicklung. Und das ist für mich mindestens genauso ein guter Grund, jetzt nachzudenken, wie kann ich diese Pensionen absichern, um den Pensionistinnen künftig auch etwas von der Lohn- und Wirtschaftswachstum auch weitergeben, sodass deren Kaufkraft auch mit der Restbevölkerung der Bevölkerung auch mithalten kann. Und das ist beispielsweise in Dänemark, Niederlande oder Schweden eben so, weil stärkere kapitalgedeckte Komponente und grundsätzlich andere Pensionssysteme, die diese Elemente stärker berücksichtigen.
Und ich finde, die Öffentlichkeit hat genau diesen Diskurs schon verdient und sie kann ihn auch vertragen. Also einfach zu sagen, weil das stimmt natürlich, Sie haben völlig recht, dass die Partei, die sich ins Wahlprogramm schreibt, wir müssen das Pensionsantrittsalter erhöhen, also wenn das jetzt die ÖVP machen würde, dann würde sie die Wahl krachend verlieren, weil eben die ÖVP eine sehr starke Wählerschaft in den höheren Alterskohorten hat. Das löst aber das Problem halt nicht. Und man muss die Debatte einfach ehrlich führen und sagen, wir haben da ein Thema und wie Sie sagen, die Pensionszahlungen werden sinken und wir kommen nicht zurande. Und im gleichen Zug, wenn man sagt, wir haben hier ein Problem, beispielsweise beim Pensionsantrittsalter, und hier ist aber eine potenzielle Lösung, siehe Dänemark, siehe Schweden, glaube ich, dass die Öffentlichkeit diese Debatte durchaus verträgt, weil meine idealistische Vorstellung ist, Ehrlichkeit funktioniert eigentlich immer ganz gut, ja.
Ja, ich gebe Ihnen grundsätzlich recht, dass wir hier eine ehrliche Debatte brauchen. Und ich freue mich auch, dass Sie gesagt haben, dass Sie eben die auch breiter führen sollen als nur über das Alter, weil ich glaube, das wird auch oft sehr seicht diskutiert in Österreich, die in der politischen Welt. Wir eigentlich die einzige Debatte, die wir in Österreich führen, politisch, ist die Frage des Pensionsalters. Da sagen viele faktisches Alter, das ist schon mal gut, dass wir überhaupt das besprechen. Beim Gesetzlichen sind dann zumeist die Politikerinnen schon mal zurückhaltender, aber die wird auch gelegentlich geführt. Was wir mit dieser Studie zeigen wollten, ist, dass es eigentlich nur ein sehr kleiner Element dieser Debatte ist. Wir werden Eintrittsalter anpassen müssen. Ich glaube, das steht nicht zur Debatte, aber damit wird ist das Problem auch bei weitem nicht gelöst. Die Länder, die das sinnvoll gemacht haben in der Vergangenheit, haben einfach das Pensionssystem grundsätzlich überdacht, unabhängig von dem Alter. Und jetzt gebe ich eben das Beispiel Dänemark. Dort ist so, dass auch natürlich Pensionsanteilsalter steigen wird. Und der ist an die Lebenserwartung gekoppelt. Das führt dazu, dass Teil dieser Ausgabensteigerung abgefedert wird. Aber der große Vorteil des dänischen Systems ist eigentlich diese zweite Säule, die kapitalgedeckt dafür sorgt, dass das ganze System einfach generell weniger demografieanfällig ist und einfach mehr mit dem Weltwachstum arbeitet und weniger darauf angewiesen ist, dass wir Migration oder Geburten bekommen. Was auch vielleicht oft in dieser Diskussion übersehen wird, das wollten wir auch unbedingt in dieser Studie zeigen, ist, dass die Pensionsdebatte hat zwei Seiten. Einerseits ist natürlich die Sicht der einzelnen Pensionistinnen, beziehungsweise die budgetäre Sicht, das ist das, was wir zumeist besprechen in der politischen Diskussion. Und die zweite Seite ist aber, was passiert mit diesem Geld? Eine der enormen Herausforderungen von Europa in den kommenden Jahren ist der Kapitalmarkt. Wie kriegen wir Geld, um zu Innovationen, Investitionen voranzutreiben? Und das haben wir auch in dieser Studie gezeigt, ist, dass in Dänemark, aber natürlich insbesondere in Amerika, der Kapitalmarktentwicklung sehr stark mit den Pensionskassen zusammenhängt. Die Pensionskassen sind die größten Geldgeber für die Wirtschaft in den Ländern, wo sie wirklich entwickelt sind. Das hat den Riesenvorteil, dass wir eben diese Kapitallücke für Investitionen und Innovationen damit schließen. Das heißt, und das ist jetzt politisch ein bisschen ein Momentum auf europäischer Ebene mit Letta und Draghi Reports, die auch dieses thematisiert haben. Und wenn wir das ernst meinen, endlich die Kapitalmärkte in Europa auf einem Stand zu bringen, dass in der Lage ist, unsere Innovation in der Zukunft zu finanzieren, dann werden die Pensionskassen ein zentrales Element dieses Kapitalmarkts sein müssen, so wie es in Amerika der Fall ist. Und das ist der zusätzliche Vorteil von diesen Systemen, das in meinen Augen viel zu selten diskutiert wird. Im Umlagesystem wird das Geld einfach, plakativ formulieren, in die rechte Hosentasche gesteckt, aber arbeitet nicht für die Wirtschaft. In Dänemark wird das Geld in Windräder investiert, in Bildungsinstitutionen, in riskante Projekte, in Unternehmen, und da haben wir auch alle was davon.
Und ergänzend dazu hat Österreich in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, noch ein weiteres Problem, nämlich die dritte Säule, also die private, ist deswegen auch so schwach, weil der gemeine Österreicher in meiner Wahrnehmung wahnsinnige Angst vor ETFs und Aktien hat. Und wenn man privat investiert, dann wird das immer sehr zögerlich gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass man da als Staat schon einen Bildungsauftrag hat, vielleicht die Berührungsängste mit ETFs und Aktien zu nehmen und zu zeigen, dass man es nicht verteufeln sollte und eben zu zeigen, dass es durchaus eine sinnvolle Anlage ist. Nicht alleine natürlich, aber als Teil des Gesamtsystems.
Ja, absolut. Also Sie haben recht. Österreicherinnen sind hier sehr konservativ, wobei auch auf eine interessante Art und Weise, weil wir haben wiederum einen sehr hohen Anteil variablen Krediten, die riskanter sind als die Fixverzinsen. Die große Diskussion hatten wir ja gerade vor einigen Monaten dazu. Das heißt, es ist offensichtlich so, dass es hier ein Wissen fehlt. Was sind gute Anlagenstrategien, was sind gute Risikoabsicherungsstrategien bei Krediten? Und ja, das ist eine Aufgabe des Bildungssystems, diese Lücken zu schließen, weil wir verlieren einfach Geld damit als Österreicher und Österreicherinnen oder Personen, die hier leben, indem wir einfach oft schlecht anlegen und eben diese Ängste haben. Natürlich, es kann sein, dass das konservativste Produkt der Welt oder irgendwie sehr, sehr diversifizierte Produkt wie MSCI World, das ist ein ETF, das einfach alles auf der Welt mehr oder minder diversifiziert kauft, der kann auch runtergehen, aber dann haben wir andere Probleme. Also sofern wir davon ausgehen, dass Wirtschaftswachstum auf diese Welt noch in einigen Jahren investiert, dann sind diese diversifizierten Produkte natürlich relativ sicher. Und da braucht man einfach keine Angst, da fehlt oft wirklich das Wissen.
Ja, und im Idealfall fängt man schon in der Schule damit an und vermittelt genauso ein Wissen in irgendeinem Unterrichtsfach, vielleicht im Unterrichtsfach Wirtschaft.
Ja, dem Fach Geografie und Wirtschaftswissenschaften hätten wir ja an sich. Mein Kind ist im Gymnasium, ich habe mir schon das auch angeschaut, was sie dort unterrichtet bekommen. Aber vielleicht noch ein Wort zum vernetzten Pensionssystem. Ich glaube, der große Vorteil von dieser breit gestreuten öffentlichen kapitalgedeckten Vorsorge, ob das jetzt im Rahmen der zweiten verpflichtenden Säule ist oder im Rahmen der ersten Säule ist, dass man sich eigentlich auch als Erwachsene mit dem auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist auch eine Art Bildung, wo wir sagen, wenn ich jetzt 1 oder 2% meines Bruttolohns irgendwo in eine Pensionskasse überweise und ich muss mir ein bisschen das anschauen, was mit dem passiert und das zu verstehen, dann habe ich auch damit natürlich auch besseres Finanzen. Es ist ein Learning by Doing. Das heißt, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil eben in Dänemark und Niederlande, warum sie auch besser in diesem Finanzwissen als Österreich darstellen, weil eben die breiten Schichten der Bevölkerung überhaupt Kontakt mit diesen Produkten haben, was in Österreich nicht der Fall ist.
Jetzt sind wir zeitlich schon recht weit fortgeschritten. Eine Frage noch zum Abschluss. Es gibt in Ihrer Studie den Overall Pension Index, der sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und quasi ein Ranking erstellt, wie die verglichenen Staaten abschneiden. Wie schneidet Österreich ab und können Sie vielleicht 1 oder 2 Staaten sagen, wahrscheinlich ist es Schweden und Dänemark, die besonders gut in diesem Index abschneiden?
Ja, es ist vielleicht wichtig zu verstehen, was wir mit diesem Index, also was erfasst dieser Index, weil eben wir diskutieren politisch oft einzelne Elemente des Pensionssystems. Sie haben einen Albus Vöginger zitiert, er hat gesagt, unser Pensionssystem ist super und wenn ich jetzt das so interpretiere, in ökonomische Sprache umsetze, der meint damit, dass er sehr großzügig ist, weil er einfach ein relativ gutes Niveau an Pensionen garantiert und das stimmt. Und das ist zum Beispiel ein der Elemente, die wir erfasst haben, das heißt, wie großzügig das System ist, wie sicher das System ist, wie viel Risiko im System drinnen ist, wenn ich zum Beispiel eine Wirtschaftskrise habe, weil das betrifft sowohl öffentliche Umlagesysteme als auch die kapitalgedeckte Systeme. Wie umverteilt das System im Sinne von, gibt es da große Einkommensunterschiede unter den Pensionisten oder zwischen Pensionistinnen und Arbeiterinnen der Bevölkerung? Und aber auch eben, wie fiskalisch nachhaltig das System ist, wie anfällig ist es auf Demografie. Und wir haben wirklich da irrsinnig viele Indizes zusammengefasst, um alle möglichen Aspekte des Pensionssystems zu berücksichtigen. Nicht nur, wie teuer es ist oder nicht nur, wie großzügig es ist. Und da schneidet Österreich, sagen wir mal, mittelmäßig ab, weil eben die Vorteile sind, das ist noch relativ großzügig, beispielsweise im Vergleich zu Deutschland oder zu osteuropäischen Ländern. Wo wir schlecht abschneiden, ist die fiskalische Nachhaltigkeit. Andere Länder eben sozusagen das, was uns dann irgendwann nach dieser Monatearbeit an diesem Bericht klar geworden ist, ist, dass wenn ein System so ähnlich organisiert ist wie in Österreich, wo sehr, sehr stark auf Umlagesystem mit Umlagesystem gearbeitet wird, dann haben wir immer einen Trade-off. Entweder ist das System nicht nachhaltig, oder wenn es nachhaltig ist, dann ist es nicht großzügig. Das ist sozusagen, was wir wirklich dann festgestellt haben. Es gibt Ausnahmen und diese Ausnahmen sind genau die Länder, die wir diskutiert haben, die eine sinnvolle Mischung aus Umlagensystem oder steuerfinanziertem System wie in Dänemark und Kapitalgedeckt-Vorsorge haben, weil die schaffen es gleichzeitig fiskalisch nachhaltig zu sein ungroßzügig, sogar zum Teil großzügiger als in Österreich. Und das war sozusagen die Hauptkonklusion aus unserer Studie, ist, dass wenn wir diesen Trade-off zwischen fiskalischer Nachhaltigkeit und Höhe der Pensionen lösen wollen, unter der demografischen Bedingungen, mit denen wir jetzt arbeiten, dann muss dieser Element der Kapitaldeckung rein, weil das sozusagen Teil der Lösung ist, eben diesen Trade-off zu entschärfen.
Also was mich etwas optimistisch stimmt, ist, dass ich das Gefühl habe, zumindest die Diskussion wird ein bisschen geöffnet in der Öffentlichkeit. Also die Chefin der Alterssicherungskommission hat vor kurzem erst gesagt, wir müssen über das Pensionsantrittsalter diskutieren und es sollte angehoben werden, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Was stimmt Sie optimistisch mit Blick in die Zukunft auf das österreichische Pensionssystem?
Naja, das ist schon mal ein guter Anfang, weil es war tatsächlich so, dass über Jahre, seitdem mein Institut gibt, haben wir fast alleine darauf hingewiesen unter der Forscherinnen und Forscher, dass zum Beispiel das gesetzliche Antrittsalter diskutiert werden muss, dass Demografie uns bald um die Ohren fliegt und das Institut gibt mehr als 10 Jahre. Das heißt, wir haben schon damals gesagt, schau Baby, wo es geht in die Pension, wir müssen was tun. Und jetzt zeigt sich langsam, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen hier mitmachen. Und ich war in Alpbach bei einer Diskussion über die Reform des Pensionssystems, ich werde Ihnen nicht sagen, wer da genau dabei war, das war Chatham House Rules, aber es waren dort Vertreterinnen auch der traditionell eher skeptischen Menschen gegenüber Kapitaldeckung oder irgendwelche Reformen, und die haben sich auch relativ offen gezeigt. Also was ich sehe, ist, dass ziemlich viel Momentum jetzt da ist. Zu einem eben Forscherinnen sind sich, glaube ich, einig, dass hier was getan werden muss, und machen mehr Druck in der Öffentlichkeit. Und zweitens eben auch politisch habe ich wenigstens das Gefühl, dass mehr Momentum da ist als vor 5 Jahren. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht sein.
Ja, dann genau. Bleibt zu hoffen, dass die kommende Regierung dieses unbequeme Thema endlich angeht und sich etwas ändert. Frau Professor, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut euch die Studie von Eco Austria an. Über 300 Seiten, super spannend. Sie haben das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, schauen Sie in die Studie. Wenn Sie nicht die ganze lesen wollen, schauen Sie in die Executive Summary. Wie gesagt, der Clou der Studie ist, dass wir ohne Reform wirklich entweder höhere Pensionen verlieren oder fiskalisch einfach nicht mehr so weiter tun können. Und wir haben irrsinnig viele Wege gezeigt, wie man das reformieren kann mit Beispielen aus anderen Ländern. Und ich hoffe, ein oder andere Beispiel wird eben in der Zukunft auch diskutiert werden.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute und bis bald.
Danke. Tschüss.
Danke. Ciao.